Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
In unserem aktuellen Podcast KI verstehen übrigens, den Sie überall da, wo es Podcasts gibt, auch bekommen, da geht es diese Woche um künstliche Intelligenz im Operationssaal. Denn in der Chirurgie leistet die Technologie schon wertvolle Hilfe. Überhaupt setzen ja Medizinerinnen und Mediziner aller Fachrichtungen große Hoffnungen in die KI, um Krankheiten besser diagnostizieren und gezielter behandeln zu können. Doch dafür müssen die Systeme des maschinellen Lernens trainiert werden, und zwar mit sehr, sehr sensiblen Gesundheitsdaten von echten Patienten. Wie das in einer extrem geschützten IT-Umgebung passieren kann, das hat das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz mit seinem Laborkonzept Semla demonstriert. Darüber sprach ich mit dem schwedischen Informatiker Jan Alexandersson, der das Semla-Projekt am DFKI in Saarbrücken leitet.
Wir sind ja darauf angewiesen, dass Datenspender erlauben, ihr Benehmen im Wesentlichen zur Verfügung zu stellen. Also wir nehmen Daten auf, die sind im Klartext, das sind Video-, Audio-, Biometriedaten, zum Beispiel im Bereich von Psychiatrie, und die müssen wir natürlich sehr, sehr, sehr sorgsam behandeln. Also die dürfen auf gar keinen Fall rauskommen. Deswegen, die Daten müssen in einer geschützten Umgebung behandelt werden oder erforscht werden. Und das ist das, was wir als Ziel gesetzt haben.
Dieses Konzept Semla ist im Wesentlichen ein Maßnahmenpaket von organisatorischen Maßnahmen, um die Verarbeitung von sehr sensitiven Daten sicher zu gestalten. Oder wie muss man sich Semla vorstellen?
Zunächst mal, wir bekommen Daten von Datenbesitzern. Das sind typischerweise Kliniken. Und dann werden diese Daten durch einen sogenannten Datenlebenszyklus geschleust. Und das beinhaltet unter anderem, dass die Daten auf Empfindlichkeit klassifiziert werden, von unproblematischen Daten bis hin zu sehr, sehr sensitiven Daten. Und dann werden die Daten in einer geschützten Umgebung erforscht und wir produzieren dann Ergebnisse, die werden auch klassifiziert und womöglich dann exportiert. Und die Klassifikation, kann man sagen, die ist mehrstufig auf einer sechsgradigen Skala von 0 bis 6, wo 0 im Prinzip publike Daten sind und 4, das ist das Sensitivste, was wir behandeln. Das sind also Klartext und Klarvideo, Biometrie von zum Beispiel in der Psychiatrie. Daten. Und die verlangen natürlich einen besonderen Schutz. Und dieser Schutz wird unter anderem deswegen gegeben, da wir ein spezielles Labor haben, in dem man besonders ausgebildet werden und gibt es auch eine biometrische Zugangskontrolle etc. etc. Das hier ist ja konträr zu dem Trend, dass das meiste in die Wolke geht. Und wir haben den anderen Weg gewählt, weil die Wolke ist irgendwo und wir wissen genau, wo die Daten sind. Die sind nämlich in einem bestimmten Rack in unserem geschützten Rechenzentrum. Und das ist der Unterschied.
Vielleicht nehmen Sie uns mit in so ein Semla-Labor, in dem tatsächlich dann KI-Systeme trainiert werden. Was passiert dann ganz konkret mit diesen hochsensiblen Daten?
Nehmen wir mal ein Beispiel aus einem unserer Forschungsprojekte, das nennt sich Mephesto. Da geht es darum, Diagnoseunterstützung und Therapieunterstützung zu gewährleisten im Bereich der Psychiatrie. Da haben wir eine Studie designt zusammen mit ein paar Kliniken hier in Deutschland und in Frankreich. Und da werden Daten zunächst mal erhoben. Das sind Gespräche zwischen Psychiater und Patienten. Die werden dann per Video, Audio und Biometrie. Also wir messen zum Beispiel Herzraten, Variabilität und solche Aspekte. Und diese Daten, Rohdaten, werden uns dann übergeben. Und einer der ersten Schritte, die wir dann machen, das sind Transkriptionsaufgaben. Also wir wollen wissen, genau was gesagt wurde. Da nutzen wir spezielle Annotations- und Transkriptionswerkzeuge, Software. Und wenn man in diesen Labor geht, dann muss man zunächst mal mit einem handwirrenden Scanner und am Rechner dann mit Fingerabdrucksensor arbeiten, damit man überhaupt an diese Software und diese Daten kommt. Und dann ist das, wie üblich in der Forschung, relativ langweilige Annotations- und Transkriptionsaufgaben. Und wenn die fertig sind, dann können wir anfangen, unsere Hypothesen zu beweisen oder zu beweisen, dass die nicht stimmen mit gängigen maschinellen Lernverfahren. Und wenn das irgendwann mal funktioniert, dann bemühen wir uns, ein Tool an die Kliniken zurückzugeben, die sie benutzen können für den Alltag.
Oft ist es ja auch so, dass die Informationen von Patientinnen und Patienten, die sie dann zum Beispiel in solchen Interviews, wie sie es gerade beschrieben haben, weitergeben, doch sehr, sehr eindeutige Merkmale beinhalten, die auf sie zurückschließen lassen. Wie kann man denn jetzt am Ende ausschließen, dass diese KI-Systeme diese Merkmale nicht irgendwann verraten?
Das ist eine wichtige Frage und das hat zum einen damit zu tun, was überhaupt die Modelle, die wir exportieren, was sie bewirken. Oft beinhalten sie kodiert in den Modellen natürlich Wortwahl und vielleicht Namen. Die bemühen wir uns natürlich immer wegzufiltrieren. Und einer der wichtigen Schritte in der Behandlung dieser Daten ist natürlich die Pseudonymisierung der Daten. Also man nimmt alles, was Namen und sowas weg, damit man die Möglichkeit, auf das Individuum zu schließen, minimiert. Theoretisch könnte man auch diese Person, wenn man dann mit den Datensätzen gearbeitet haben, auch erkennen. Das ist natürlich möglich, aber dafür gibt es eine Ausbildung und ein Versprechen mit Unterschrift, dass man das nicht benutzen darf als Mitarbeiter in diesem Universum.
Das war Jan Alexandersson vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken über eine sichere KI-Lernumgebung für Patientendaten.